Herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Gegenwind, das ist die Konstante in seinem Leben und Titel seines 60. Buches. Sowohl in der Wildnis, am Berg und im arktischen Eis, als auch in der Zivilisation. Immer gab es Widerstände, Widerspruch, wenn Reinhold Bessner etwas unternahm oder über etwas sprach. Andere wären daran möglicherweise zerbrochen. Ihn, den meinungsstarken und mutigen Individualisten, hat es stärker gemacht. Und zu dem, der er heute ist, die größte lebende Bergsteigerlegende. Wir freuen uns, dass er zu uns in den flachen Norden gekommen ist. Alpinist, Autor, Museumsmacher, glücklicher Ehemann und Geburtstagskind Reinhold Bessner. Herzlich willkommen.
Schönes Guten Abend.
Das freut uns sehr. Wir haben auch gedacht, für Sie als Bergsteiger ein großer Kuchen macht keinen Sinn. Ich könnte mir vorstellen, wenn Sie früher ab und zu mal so in so Bergcamps gehangen haben, waren Sie froh, wenn Sie so einen kleinen Schokoladenriegel mit dem Kerzchen drauf hatten, oder?
Ja, das wäre schon ganz gemütlich gewesen, so bei 30 Grad draußen.
Ja, genau.
Im Zelt.
Dann freut man sich, dass man sowas auspacken kann. Können wir gleich noch das Kerzchen anmachen. Und hier haben wir auch noch was Feines. Das ist ein Hamburger Stadthonig. Also von daher kleines Geschenk für Sie. 80 jetzt gerade geworden am Dienstag, also gerade mal 5 Tage her, Herr Bessner. Wie haben Sie gefeiert? Sie haben vorher ein großes Geheimnis gemacht, ob Sie überhaupt feiern.
Also es gab keine große Feier, absichtlich nicht. Wenn ich mit 100 Leuten oder 150 Leuten zusammensitze, treffe ich niemanden, kann mit niemandem Austausch pflegen. Und dann haben wir uns entschieden, meine Frau Diane und ich, auf eine Alpenhütte zu gehen und dort zu zweit mit bescheidensten Zutaten zu feiern.
Das ist eigentlich stilecht. Passt zu Ihnen und zu Ihrem Leben.
Ich habe bei der Anreise meinen ältesten Kletterkameraden besucht, der ist schon 84. Habe dann eine Mitschülerin besucht, mit der ich in der Volksschule war, in diesem Tal. Die ist heute Wirtin auf der Alm, arbeitet auch noch. Und dann sind wir eben auf unsere Hütte gegangen und haben dort im bescheidensten Maße Stückchen Speck, hartes Brot und eine Flasche Wein gefeiert.
So ein bisschen wie in der Kindheit, ne? Das kennen Sie ja von früher. Aber heute leben Sie, glaube ich, auf der Burg auch teilweise noch so, dass Sie glücklich sind mit einem Stückchen Speck und einem guten Brot.
Also auf der Burg leben wir nur zum Teil im Jahr. Mhm. Im Winter ist sie schwierig zu beleben, im Sommer ist es anstrengend. Man muss vom Autoparkplatz bis in unsere Höhe, ganz oben in der Burg, etwa 100 Höhenmeter überwinden. Das ist zwar gesund, aber dann mit der ganzen Einkaufstasche und mit Möbeln oder was auch immer, ist das eben kompliziert.
Immerhin, Bettina Tietjen hat sich mit ihren Camp-Freunden auf den Weg gemacht, zu Ihnen hoch auf die Burg und hat Sie im Zusammenhang mit Tietjen Camp besucht. Wie war das für Sie?
Es war lustig, es war nett. Es ist immer lustig mit ihr.
Ja, oder? Ja. Lässt Sie auch schön grüßen. Danke. Und man kann das, was Sie zusammen produziert haben, jetzt bei uns natürlich auch in der Mediathek sehen. 80, bedeutet Ihnen die Zahl was? Sie haben beim 70. Mal gesagt, Zahlen bedeuten mir nichts.
Also mit 70 habe ich mich immer noch gefühlt wie mit 30, 40, 50. Ja. Jetzt ist das anders. Jetzt spüre ich ganz einfach, dass ich ungeschickter werde. Das war das Erste. Dass ich langsamer werde. Dass ich auch die Sinne nicht mehr so scharf habe wie früher. Die Augen zum Beispiel. Oder den Geruchssinn. Und ich beschäftige mich mit dem Prozess des Alterns. Mhm. Ich schaue auch die Leute anders an als früher in der Stadt. Wenn man so einzelne Männer sieht oder einzelne Frauen, die vielleicht über 80 sind. Die verloren irgendwo durch die Gegend gehen, die natürlich auch soziale Probleme erleben. Und es wird klar, dass wir mit den alternden Menschen nicht mehr zurechtkommen. Mhm. Es sind viele allein. Und die Selbstverständlichkeit früher, dass die Kinder oder die Kindeskinder sich um die Ahnen, wie man das nannte, gekümmert haben, ist vorbei. Die Ahnen haben sich um die Kinder gekümmert, aber umgekehrt nimmt das leider ab. Ich sage nicht, dass es vorbei ist, aber es nimmt ab und ich sehe das, ich spüre das. Solange jemand jung ist und durch die Stadt geht, im ländlichen Raum ist das anders, zum Glück anders, dann hat er das nicht gemerkt. Aber jetzt merkt man es ganz deutlich, vor allem, weil ich selber die ganz gleichen Probleme habe.
Aber Sie haben das große Glück, dass Sie ja noch mal eine ganz tolle Frau kennengelernt haben und geheiratet haben. Diane, vor 4 Jahren, vor 2 Jahren waren Sie ja auch zusammen hier. Das macht das Alter bestimmt einfacher, oder?
Nein, es macht überhaupt das
Schöner.
Alter möglich. Schöner. Aber das Schöne bei uns ist, dass wir das teilen, was wir machen. Mhm. Wir machen alles gemeinsam. Wir haben ein Buch zusammen gemacht. Dafür waren wir auch hier. Wir haben Reisen zusammen gemacht, auch kürzlich wieder in Tibet am Kailash. Wir managen das Ganze zwar mit einer Sekretärin, aber wir beide sind mehr oder weniger die Diskutierenden. Ich lebe eigentlich das ideale, begleitete wohnen.
Wir reden über Ihr Leben und auch über all das, was Sie erlebt haben. 80 Jahre ist ja ein guter Moment, Zeitpunkt, eine gute Zahl, um Bilanz zu ziehen. Ja, die SPD liegt knapp vorn, aber nach den Stimmen ist AfD Gewinner dieser Wahl, wie auch schon in Sachsen und Thüringen. Herr Messner, wie beurteilen Sie das? Was sind Ihre Gedanken dazu?
Zuerst einmal freue ich mich über die Wahlbeteiligung. Ich merke generell, dass in Deutschland das Interesse an der Politik wieder wächst. Natürlich, die Populisten werden noch nicht durchschaut, aber das wird kommen. Ich habe Sorge, dass die Wagenknecht, die ja links, ganz links und ganz rechts ihre Stimmen holt, eine Gefahr wird, nicht unmittelbar, aber vielleicht bei der nächsten Bundestagswahl.
Warum?
Weil das sehr populistisch ist. Mhm. Also ganz links, links der Sozialdemokratie und ganz rechts, also fast AfD-ähnlich, Stimmen fängt. Dieses Konstrukt, diese Mischung ist nicht gut. Und sonst kann ich das nicht so beurteilen. Ich bin in Deutschland zwar viel unterwegs und lese dann die lokalen Zeitungen oder schaue mir das Fernsehen an. Aber mein politisches Interesse, das einmal sehr stark war, hat nachgelassen. Ich beobachte, aber es ist nicht mehr so, dass ich sage, ich möchte da selber eingreifen. Mhm. Ich beobachte in Italien, wenn ich da bin, aber auch in Russland oder in Japan oder wenn ich vor Ort bin oder in Italien natürlich, wo ich ja wohne.
Ja, Sie sind als Südtiroler Italiener und Sie waren ja, Sie haben es gerade angesprochen.
Nein, das ist nicht,
ist nicht richtig.
Wir Südtiroler, mindestens mein Verständnis, Selbstverständnis. Wir Südtiroler sind Südtiroler, Europäer und Weltbürger. Wir sind keine Deutschen, wir sind keine Österreicher und wir sind völkisch gesehen, und ich möchte den Ausdruck gar nicht in den Mund nehmen, wir sind keine Italiener, wir sind italienische Staatsbürger. Das ist ganz was anderes.
Und Sie geben in Italien Ihre Stimme.
Und wir sind das Beispiel, wir sind eine Autonomie in Italien, gebe in Italien für Rom oder für Bozen die Stimme ab, wenn ich zur Wahl gehe. Aber wir haben kein national betontes Selbstverständnis. Und wenn wir das in ganz Europa erreichen würden, hätten wir viel weniger Probleme. Der Nationalismus ist überall ein Problem. Und diese Nationen sind ja sehr sonderbar zum Teil zusammengebastelt worden. Ich hätte viel lieber eine EU der Regionen, wo sich eben Südtiroler finden und Bayern und Luxemburger und nicht eben die Nationen. Die AfD spielt mit der Nationalität. Deutschland den Deutschen, nicht? Wie das Trump auch für Amerika gemacht hat. Aber das ist nicht mehr die heutige Zeit. Wir sind schon ein Teil des Ganzen und nicht nur Deutschland für sich.
Sie haben es gerade gesagt, politischer Mensch. Sie waren ja 5 Jahre im Europaparlament als Parteiloser für die italienischen Grünen. Die Nationalisten, Sie haben es gerade selbst gesagt, erstarken überall in Italien, hier bei uns. FPÖ hat auch gute Chancen, kommende Woche in Österreich weit vorn zu liegen bei den Wahlen. Was machen die etablierten Parteien falsch, Ihrer Meinung nach?
Es ist immer schwieriger zu regieren als zu kritisieren. Ich glaube, dass die AfD, wenn sie die Macht übernehmen würde, gar nicht das Personal hat, das zu machen. Das ist nicht einfach. Und die Menschen sind wacher geworden. Also die jungen Leute sind heute politisch besser gebildet als meine Eltern zum Beispiel oder ich selber. Und diese politische Bildung wächst ja auch über die Diskussion. Ich bin nicht für die Basisdemokratie, ich bin ein eindeutiger Vertreter der Regierungen, die zusammengebaut werden nach den Wahlen,
Kompetenz.
Ja, nach der Kompetenz. Aber sie sind ja Volksvertreter, sie vertreten uns. Wenn ich beim Wählen nicht weiß, dass meine Gruppierung eventuell eine wichtige Rolle spielen wird, dann was soll ich denn dann wählen? Also ich muss schon ein Vertrauen in die Regierung setzen und ihr solange sie am Ruder ist, auch zutrauen, die Probleme zu lösen. Und wenn man den Parteien oder den Koalitionen das nicht mehr zutraut, werden sie eben abgewählt. Aber ich muss vor allem ein Volk haben, das fähig ist, die richtigen Leute zu wählen. Deswegen ist schon auch die politische Auseinandersetzung wichtig. Und diese starke Wahlbeteiligung jetzt in Brandenburg zeigt mir, dass das Demokratische selbstverständlich größer wird. Auch wenn die AfD weiter wächst, früher oder später wird sie einen Showdown haben und zeigen müssen, was sie kann oder ob sie eben nur populistisches Gerede ist, Geschreie.
dafür, dass Sie sagen, dass Sie nicht mehr politisch so interessiert sind, finde ich, sind Sie noch sehr politisch. Vielen Dank dafür. Extrembergsteiger und Unternehmer Reinhold Messner ist heute unser Gast. Für uns der Gipfel, für ihn ein rotes Sofa und für Laura Körner die Herausforderung, eine großartige Karriere in Kurzfassung zu erzählen.
Er ist eine Legende. Ein Mann der Superlative.
Messner ist damit der erste Bergsteiger, der die 14 höchsten Gipfel der Welt bezwungen hat.
Keiner hat uns die Berge und die Weite so nahe gebracht wie er.
Es ist wirklich so, wie eine Wiedergeburt überlebt zu haben. Und es gibt nichts Schöneres, als dieses Leben wieder einzusetzen.
Ein Grenzgänger schon als Kind, aufgewachsen in den Südtiroler Dolomiten. Sein Lebensmotto damals wie heute, der Verzicht auf äußere Hilfe. Reinhold Messner wurde so vom Felskletterer zum Kritiker.
Die Gefahr ist gegeben, dass wir in 20, 30 Jahren nicht mehr wissen, was Bergsteigen ist.
Trotz Gegenwind sein geistiges Erbe bewahren, Vorbild sein und 80 Jahre Revue passieren lassen. Heute bei uns Reinhold Messner.
Ja, was für ein Lebenswerk und strahlend mit Ihrer Frau jetzt gerade in der letzten Einstellung, Diane, mit der Sie vor 2 Jahren, wie gesagt, hier zusammengesessen haben. Und Reinhold, wenn man über Sie liest oder von Ihnen hört, dann werden immer Begriffe genannt wie Legende, Mann der Superlative, Vorbild. Was denken Sie selbst, wenn Sie das hören? Macht Sie das glücklich? Macht Sie das stolz?
Ich widerspreche nicht mehr, aber das ist nicht mein Bild, das ich selber von mir habe. Ich bin nicht das Bild, das die Öffentlichkeit von mir hat.
Welches Bild haben Sie denn von sich?
Ich bin ein vorsichtiger, zum Teil sogar ängstlicher Mensch, der allerdings davon lebt, dass er Ideen in die Tat umsetzt. Ich habe es immer wieder gewagt, meine Träume nicht nur zu denken, sondern auch umzusetzen. Und das kann ich heute noch machen mit 80 Jahren, dank von Diane, der jungen Frau an meiner Seite. Sonst könnte ich das gar nicht mehr. Und mein Altern ist ein fantastisches Altern zur Zeit, obwohl ich die ersten Folgen spüre, weil ich gestalten darf, weil ich machen kann. Das kann ich nur, weil ich jemanden habe, der mich betreut, der mit mir das macht, der auch mit Verantwortung übernimmt. Mhm. Heute führt meine Frau und nicht mehr ich. Und sie hat eine gute Ausdauer, sie hat Erfahrung am Berg, sie kennt die Geschichte. Und so haben wir die Themen, die ich noch weiterbringen möchte, schon in guten Händen für die Zeit nach meiner Zeit.
Das klingt, als könnten Sie gut oder hätten Sie gut Führung abgeben können, was vielleicht auch nicht jeder gedacht hätte, weil man denkt, wenn Reinhold Messner in der Seilschaft ist, ist er vorn.
Also ich habe Führung früher auch auf mich genommen, vielfach die Expeditionen ausgedacht und dann geplant, die bestmöglichen Partner gefunden, weltweit, Kammerlander, Haberler zum Beispiel, um diese Projekte auch durchführen zu können. Und wir haben dann am Berg demokratisch gearbeitet. Das heißt, wir stimmen nicht ab, wenn wir zu dritt sind, sondern wir reden miteinander oder schauen uns nur an, wenn es gefährlich wird. Und dann werden Entscheidungen getroffen. Da kann man nicht lang herumreden um die Probleme. Aber der Alpinismus ist etwas ganz anderes geworden, als er zu meiner Zeit war. Ja. Und ich möchte versuchen, den traditionellen Alpinismus, den ich definiere, aus der Summe zwischen Tat und Narrativ in die Zukunft zu retten. Wenn der untergeht, verlieren wir eine der besten Möglichkeiten für Menschen, wesentliche Erfahrungen zu machen zwischen der Natur, der Bergnatur in diesem Fall, und der Menschennatur. Es geht nicht um Rekorde. Deswegen diese 14.800er, die schnellsten Besteigungen da.
Ohne Sauerstoff.
Oder die Besteigung ohne Sauerstoff, die waren nur interessant, weil sie in der Medizin und in der Physiologie auf Zweifel stieß. Ja. Die haben alle gesagt, die Mediziner, oder fast alle, das geht nicht, das ist tödlich. Und es war eben nicht tödlich. Aber das wusste ich schon im Vorfeld, weil ich die Engländer studiert habe, die 1924 ihre Versuche gemacht haben und nur nicht hinaufkamen ohne Maske, weil sie zu langsam waren. Die haben in der Schlussphase noch 30 Höhenmeter in der Stunde geschafft. Das heißt, sie brauchen für 300 Höhenmeter 10 Stunden. Dann ist der Tag um, ich muss ja auch noch herunter ins letzte Lager. Und wenn ich dann nicht schneller bin, dann ist das wirklich nicht möglich. Und man ist unendlich langsam aufgrund des Sauerstoffmangels. Aber man kann mit guter Akklimatisation und viel Training eben eine Stufe erreichen, dass es so geht, dass wir haben am Everest von 8.000 bis 8.200 das in einer Stunde geschafft, 200 Höhenmeter. Im obersten Teil natürlich auch nicht mehr. Ja. Aber damit haben wir die Geschwindigkeit, die immer noch schneckengleich ist, hingelegt, die es erlaubt hat, dann ohne Maske raufzusteigen.
Sie waren ja gerade erst wieder im Himalaya, Sie waren in Tibet und haben dort mit Ihrer Frau zusammen den Kailash, Sie haben es gerade schon gesagt, den Heiligen Berg. Erstmal muss man ja rauf, auf 6000 Meter, glaube ich, und dann umrundet. Ist das ein Klettern, ist das ein Wandern? Was ist das heute, wenn Sie am Berg sind?
Das ist ein Steigen. Mhm. Also wir gehen bei der Kailash-Runde, die wird von den Einheimischen seit Jahrtausenden gemacht. Man respektiert den Gipfel als einen heiligen Ort, der Tanzplatz der Götter, das ist die Aussage der Einheimischen. Übrigens, der Kailash steht im Trans-Himalaya, im Norden vom Himalaya, eine Parallelkette. Der Kailash ist dort der höchste Berg, knapp 7000 Meter hoch, und darf nicht bestiegen werden, weil er eben eine mythologische Ausstrahlung hat. Er wurde einmal bestiegen, vor 1000 Jahren, unter Anführungszeichen bestiegen, von Milarepa, dem großen Dichter der Tibeter, eine Art Yogi. Mhm. Und diese Zahlen stimmen, den hat es gegeben, vor 1000 Jahren hat er gelebt. Der ist auf einem Sonnenstrahl reitend zum Gipfel gereist, mhm, ohne den
so
Berg
Mythologie, ja,
zu maltraktieren, also zu vergewaltigen. Mhm. Und in dieser Form wäre das auch in Zukunft möglich, aber ich weiß noch nicht, wie man eben auf Sonnenstrahlen reiten kann.
Ich glaube, Sie haben als Einziger die Genehmigung damals bekommen aus Tibet und haben sie aber nie eingesetzt oder umgesetzt, den Heiligen Berg tatsächlich zu besteigen. Warum nicht?
Ist richtig. Also ich hatte eine Option. Mhm. Ich hatte nach dem Zweiten Weltkrieg, glaube ich, die erste Genehmigung, durch einen befreundeten Arzt herumzugehen und eine Option für ein Jahr drauf, für 86, den Berg zu besteigen. Und ich bin bei der Heimreise sofort zur entsprechenden Stelle in Peking gegangen und habe gesagt, ich verzichte. Ich habe die Einheimischen gesehen, mit welcher Inbrunst die um diesen Berg herumgehen und beten, mhm, und bestimmte Plätze dann besuchen, wo irgendwas passiert ist im Laufe der Jahrtausende, mhm, in ihren Erzählungen. Und aus dieser Geschichte habe ich auch den traditionellen Alpinismus dann so definiert, dass ich sage, es ist nicht nur das Tun, es ist die Haltung, mhm, und vor allem eben auch das Narrativ. Und auf das Narrativ, die 200 Jahre alpinistische Entwicklung, baue ich dann die Haltung auf, die zum Berg nach meinem Dafürhalten gehört, weil sie die bestmögliche Lösung ist für das, was wir eigentlich suchen, für die Erfahrung. Das Ganze ist ja völlig unnütz.
Sie meinen, das Bergsteigen ist völlig
unnütz? Das Bergsteigen ist unnütz. Das bringt nichts. Wir sind dort, wo der Mensch eigentlich nicht hingehört. Und wenn man sich klar macht, dass es auch tödlich sein könnte, und wer das nicht einsieht, hat keine Ahnung von der Natur, dann wird es auch noch absurd, was wir tun. Und nur weil es absurd ist, versteht der Außenstehende nicht, warum wir es trotzdem tun, mit so großer Begeisterung. Aber die Begeisterung ist es, die uns den Sinn schenkt. Sinnhaftigkeit und Nützlichkeit sind zwei völlig verschiedene Werte. Und etwas kann das Unnützeste sein und gleichzeitig das Sinnvollste. Und das kommt von der Begeisterung. Und das ist übertragbar aufs Leben generell. Der Sinn für unser Leben fällt nicht vom Himmel. Wir geben unserem Tun Sinn, wir dürfen das tun, wir müssen es nicht tun. Aber wenn Menschen verstehen, dass sie ihrem Leben selber Sinn geben müssen, einer bestimmten Person mehr Wichtigkeit als einer anderen, einer bestimmten Sache, einem bestimmten Tun ein großes Gewicht geben, dann sind wir eben Sinnstifter. Und Sinnstifter leben, glaube ich, glücklicher als andere, die nicht recht wissen, was sie sollen auf dieser Erde.
Sie sind Sinnhabender, Sinnstiftender und Bergsteiger und das ist Ihr Leben. Sie sind in den Bergen geboren und haben mit 5 Jahren zusammen mit Ihrem Vater zum ersten Mal den 3000er oder einen 3000er bestiegen und als erster Bergsteiger eben alle 14 8000er, teilweise ohne Sauerstoff, im Alleingang und unter schwierigen emotionalen, muss man wirklich sagen, und körperlichen Bedingungen. Und die Frau, die uns Sabrina Pfeiffer jetzt vorstellt, ist auch Bergsteigerin. Da sie aber im Norden lebt und hier keine Berge vor der Haustür hat, muss sie für ihr Training erfinden. Sein, doch wie bei Ihnen ist Ihr Wille stärker als jeder Widerstand.
Ohne Berge in Sicht trainiert Simone Molter auf dem Balkon ihrer Dachgeschosswohnung für ihre nächste Expedition. Ihr Ziel? Der Mount Everest. Eine unheilbare Nierenerkrankung macht ihren Traum zu einem Wettlauf gegen die Zeit. Taschencheck in Hamburg für Simone Molters nächsten Aufstieg.
Also so 4 Wochen vorher hole ich alles aus meinen ganzen Schränken raus. Und dann gucke ich, was brauche ich noch, was ist verloren gegangen bei der letzten Expedition, was ist kaputt gegangen. Und dann wird nachgekauft.
In die Brüche gegangen ist auf Simones letzter Tour ihr Knie.
Ich dachte, da ist irgendwas, Kniescheibe gebrochen oder so, aber es scheint irgendein Band zu sein.
Als erste europäische Frau hat sie den Gipfel der Annapurna IV im Himalaya erreicht. Die letzten Meter bewältigte die 39-Jährige mit Kreuzbandriss.
Im Nachhinein sage ich halt, der Sauerstoffmangel und der Fokus auf sein Ziel und die Kälte werden mir das einfach ermöglicht haben, da weiterzumachen. Und ich sage immer, Schmerz ist im Kopf.
Getragen hat sie auch der Gedanke an ihren vor einem Jahr verstorbenen Vater. Ihr Wille ist oft stärker als ihr Körper. Als Anästhesistin und Notärztin kennt sie ihr Limit und geht, solange sie noch kann, an ihre Grenzen.
Ich habe eine chronische Erkrankung. Irgendwann wird wahrscheinlich meine Niere nicht mehr funktionieren und ich werde diese Freiheiten, die ich jetzt habe, nicht mehr haben. Und das ist mir mehr wert und wichtiger, mein Leben zu leben. Und ich sehe eine chronische Erkrankung nicht als Grund, dass man sich seine Träume nicht verwirklichen sollte und nicht jeden Tag an sich arbeiten sollte, da weiterzugehen. Und ich sage halt immer, dein einziges Limit bist du. Und das ist da für mich halt eigentlich kein Limit gibt.
Um sich bestmöglich auf ihre nächste Tour zum Mount Everest vorzubereiten, geht sie auch mal ungewöhnliche Trainingswege. Auf einer Haushaltsleiter übt Simone ihre Balance und Trittsicherheit mit Steigeisen. Gerade Gletscherspalten sind oft mit Leitern überspannt und dort geht es mehrere Meter in die Tiefe.
Ja, was die Nachbarn jetzt denken, das frage ich mich manchmal auch. Auf jeden Fall ist es nicht ganz so das Natürlichste, dass man im Norden von Deutschland mit Steigeisen in der 5. Etage über eine Leiter balanciert. Aber gehört halt dazu zum Training.
Nächste Herausforderung, das Üben mit Eiswürfeln.
Ich finde es immer besser, man hat halt schon mal eine Schublade angelegt im Kopf, wo man vielleicht was abrufen kann, wenn so eine Situation am Berg passiert. Ich habe an der Annapurna IV auch einen Handschuh verloren am Abstieg, hatte Gott sei Dank noch einen zweiten dabei. Aber kann ich mit tauben Fingerspitzen eine Flasche öffnen und das einfach auch vorher schon mal zu üben, bringt vielleicht ein bisschen Sicherheit oder ein bisschen mehr Routine am Berg.
Ihre Expeditionen sind teuer. Bis zu 40.000 Euro für eine Tour. Dafür schiebt Simone Molter zusätzliche Schichten als Medizinerin. Die Belohnung kommt für sie am Berg.
Deswegen verfolge ich das halt seit ein paar Jahren. Und habe mich damit halt total gefunden. Also, dass ich ganz nah bei mir selber sein kann. Ich bin frei, ich habe keinen Stress im Kopf. Ich bin in der Natur und ja, das ist so mein Happy Place.
Ich glaube, vieles, was wir gerade gesehen und gehört haben, können Sie nachempfinden. Aber wie froh sind Sie, als Sie gesehen haben, wie Sie trainieren muss, dass Sie in den Bergen leben?
Nein, diese Geschichte ist sehr interessant. Erstens einmal ist eine solche Besteigung unter diesen Bedingungen viel schwieriger wie für einen Menschen, der gesund ist und vielleicht ein Profi-Bergsteiger ist. Aber es erzählt gleichzeitig auch die Veränderung des Alpinismus. Das alpinistische Tun war früher Klettern im Fels und das fand immer in der Natur statt. Heute klettern 90% der Kletterer an künstlichen Wänden, indoor, nicht in der Natur, sondern in klimatisierten Räumen. Es ist ein Sport geworden, messbar, olympisch geworden und ist natürlich gesteigert worden bis ins Unbegreifliche, wenn ich an meine Vorstellungen vor 30 Jahren denke. Und das klassische Bergsteigen, Matterhorn, Mont Blanc, Mount Everest, wird heute buchbar. Das ist Tourismus geworden. Der Tourist geht dorthin, wo er eine Infrastruktur vorfindet, wo alle anderen auch sind, weil man diese Reisen ja im Reisebüro buchen kann. Teuer. Aber natürlich sind die Berge dafür präpariert. Der Berg ist nicht mehr der Mount Everest. Der Berg ist eine Attrappe. Mit diesen Gerätschaften, die da unten herumliegen, kann man natürlich nicht hinaufgebracht werden. Man muss schon selber hinaufsteigen. Aber der Berg wird präpariert von Dutzenden von Sherpas, die eine Piste bauen. Mit Lagern, mit fixen Seilen, mit Ärzten in den Lagern, mit Bergführern. Und damit ist es doch vielen Leuten möglich, auf den Everest zu steigen. Nur steigen sie nicht auf den Everest von Hillary, Erstbesteiger 1953, sondern auf einen Berg, der im Grunde zu einem 6000er reduziert wird mit der Sauerstoffmenge, die genommen wird, mit der Hilfe, die da ist. Auch das ist in Ordnung. auch Tourismus, wir leben in Südtirol vom Tourismus mehr oder weniger. Der Tourismus ist eine großartige Möglichkeit für die Menschen, auch sich selbst zu erfahren oder Landschaften zu erfahren. Aber der traditionelle Alpinismus ist definiert durch die Tatsache, dass wir dabei sterben könnten. Durch die Tatsache, dass wir das in Eigenverantwortung und ohne fremde Hilfe machen. Und wir tun das, obwohl wir umkommen könnten. Und die Kunst dabei ist das Nicht-Umkommen. Und das ist nur eine Kunst, wenn man dabei umkommen könnte. Wenn ich das Umkommen herausnehme, vernünftigerweise, ich respektiere das, ist es was anderes. Und weil der Alpinismus, der klassische Alpinismus, der vor 250 Jahren entstanden ist, mit der Aufklärung in England, mit der Industrialisierung in England, dann kamen erst die Alpenstaaten, Frankreich, Schweiz, Österreich, Deutschland dazu, die um die Alpen gelebt haben. Der ist unter Druck geraten. Früher gab es nur traditionelle Alpinisten. Diese Schuhe zum Beispiel waren die Schuhe, die ich in meiner Zeit hatte zum Klettern. Völlig ungeeignet zum Felsklettern. Zum Besteigen des Mont Blanc wären sie gut gewesen. Nun, dieser Schuh ist noch viel älter. Der ist mein Lieblingsschuh hier.
Handbeschlagen?
Handbeschlagen, mit Trikoninägeln beschlagen.
Ja.
Das hatten die Engländer in den 20er Jahren am Mount Everest. Aber heute klettert man mit viel leichteren Schuhen. Das ist ein Felskletterschuh.
Ja.
Aber den hatten wir nicht. Der Schuh erlaubt es, 2 Grad besser zu klettern als dieser Schuh. Und dieser Schuh ist nun ein Trekking-Schuh. Das Trekking ist eigentlich das Wandern, das ausgedehntere Wandern, im Himalaya zum Beispiel. Das ist übrigens die gesündeste Art des Bergsteigens. Alle anderen Arten haben ihre Tücken.
Sie haben ja wirklich Generationen von Ausrüstungen erlebt. Ich glaube, Sie sammeln auch in Ihrem Schloss alle möglichen Ausrüstungen. Können da schon fast selber eine Ausrüstungsgeschichte erzählen.
Ich habe in den Museen gesammelt,
in den Museen auch.
Aber die habe ich schon abgegeben. Und jetzt versuche ich mit Jan den traditionellen Alpinismus nochmals weltweit zu erzählen.
Mhm.
Ich mache keine Regeln, ich sage auch nicht, was richtig oder falsch ist, sondern ich erzähle ihn. Deswegen waren wir heuer in Seattle, in Chicago, im Kaukasus, im Boulder. Nächstes Jahr haben wir schon wieder Einladungen. Und erklären den lokalen Bergsteigern, was eigentlich die Haltung ist, die über 250 Jahren entstanden ist.
Sie reisen um die ganze Welt, um diese Botschaft im Grunde zu verkünden. Und
eine
wie ist die Resonanz?
Na, die ist in Amerika großartig. In Amerika ist auch das traditionelle Bergsteigen noch mehr verbreitet, wenn man die Verhältniszahlen nimmt, als in anderen Ländern.
Mhm.
In Europa ist der Alpinismus zu einer Dekadenzerscheinung geworden. Wie auch unser Leben generell.
Mhm. Wir können da gleich nochmal, wir haben eine Aufnahme, da kann man das ganz schön sehen, was Sie mit Dekadenz meinen in den Alpen. Aber jetzt zeige ich Ihnen erst das, was Sie ja auch machen. Sie sind Unternehmer, Sie sind nicht nur Bergsteiger, Sie sind auch großartiger Erzähler, Autor und eben Unternehmer und haben schon die unterschiedlichsten Unternehmungen angefasst und ausprobiert und haben unter anderem auch Wein angebaut. Und das wird auch hier in Norddeutschland probiert und es ist gar nicht so einfach.
Ein Hauch aus dem Süden weht durchs Ammerland. 53. Breitengrad, 8 Meter über dem Meeresspiegel. Nicht gerade ein klassisches Weinanbaugebiet. Michael Bruns versucht es trotzdem. Während seines Gartenbaustudiums in Bayern kommt er auf den Geschmack. Belegt auch 2 Semester Weinbau.
Haben jetzt so um die 0,3 Hektar. Genau, man muss sich aber immer beantragen für so eine Weinrebanlage. Also man darf nicht einfach Wein anbauen, das ist leider verboten, sondern man muss sich richtig bewerben. Und dann wird auch nur für einen bestimmten Teil eine Fläche mit Begründung dann auch zugeteilt.
Nach einigen Anläufen bekommt er 2017 endlich die Genehmigung für seinen Weinanbau. Michael Bruns entscheidet sich für eine Rebsorte, die dem rauen Klima des Nordens trotzen kann.
Solaris ist eine Traube, die viel im Norden angebaut wird wegen der Sonne. Sie blüht früh, dadurch mehr Spätfrostgefahr. Aber sie blüht halt früher und kann dadurch früher Zucker gewinnen. Und dadurch können wir hier in Norddeutschland auch über vielleicht einen etwas schwächeren Sommer durch eine längere Zeit auch genug Zucker in der Traube sammeln, um daraus wieder Alkohol zu generieren.
Trotzdem hat in diesem Jahr Ende April der Spätfrost zugeschlagen und Michael Bruns wie allen Weinbauern in Deutschland die Ernte verhagelt.
Wie siehst du das? Du kannst sonst auch mal schauen. Ist ziemlich hart, also die sind kaum ausgereift.
Die sehen eigentlich ja super aus, aber die kannst du nicht ernten, weil die nicht weit genug sind.
Genau.
Zu sauer.
Nachbar Hajo Beken fängt erst an, sich für den Weinbau zu interessieren. Er sucht nach einer neuen Herausforderung.
Ich bin seit einem Monat in Rente und dann sagt man ja, hat man viel Zeit. Und das ist ganz in der Nähe. Ich wohne hier in der Gegend. Und Weinbau ist was ganz anderes. Ich trinke zwar sonst fast immer nur Bier, aber warum nicht auch mal in den Weinbau gehen?
Die etwas magere Ausbeute aus diesem Jahr ist eine Ausnahme. Denn die vergangenen Ernten haben dem Weinbauern aus Bad Zwischenahn eine wahre Pracht an Trauben beschert. Im Schnitt produziert er 1000 Flaschen Weißwein, die ihm dann aus den Händen gerissen werden, für den stolzen Preis von 19,90 Euro.
Wir haben mehr Nachfrage, wie wir anbieten können. Ich hatte eigentlich einen Online-Handel, habe den aber sofort gestoppt, weil die Nachfrage größer da war, wie wir es eigentlich haben.
Damit ihm der Spätfrost nicht nochmal in die Quere kommt, ganz neu angeschafft, eine Frostschutzanlage. Bei Frost legt das Wasser dann einen schützenden Eispanzer um die Triebe und Trauben.
Man muss schon auch Liebe haben zur Pflanze. Man muss einfach Freude an der Pflanze haben. Den Rest kann man sich auch gut anlesen, aber der Funke muss ein bisschen überspringen, damit das Ganze Spaß macht.
Und so wird aus einem gewagten ein gelungenes Projekt.
Also fruchtig für schon ein schöner Landwein, wie sich das gehört, so fürs Ammerland.
Michael Bruns hat noch viele Visionen für sein Weinprojekt. Der Antrag auf Vergrößerung der Anbaufläche läuft bereits.
Schaut auf jeden Fall gut und frisch aus, der Wein. Gibt es noch Messnerwein?
Ja, das gibt's. Also ich gehört nicht mehr mir, ich habe das alles abgegeben.
Ja.
Aber das ist interessant, dass die globale Erwärmung es erlauben wird, weiter im Norden Wein anzubauen. Allerdings die Hänge, die so flach sind, das sind keine Hänge, sind ungeeignet. Man braucht Südhänge, wo die Sonne viel mehr Kraft hat. Also wir haben ein sehr steiles Gebiet für den Wein. Das war schon Wein vor 120 Jahren und ist jetzt wieder angebaut. Und ich hatte einen Pächter, übrigens aus Berlin, der das über 30 Jahre lang für mich gemacht hat oder mit mir zusammen das gemacht hat. Und der hat exzellente Weine produziert. Riesling, Blauburgunder, Gewürztraminer und einiges mehr.
Ich habe das Gefühl, alles, was Sie in die Hand nehmen, Herr Messner, gelingt. Sie schreiben auch Bücher und das auch immer sehr erfolgreich. Viele Ihrer Bücher sind Bestseller. Ich glaube, das 60. oder sogar noch mehr ist
auch
es mittlerweile.
Auch das ist schon auf der Bestsellerliste.
Gegenwind heißt das neue Buch. Und Gegenwind, sagen Sie, war im Grunde die einzige Konstante in meinem Leben. Was heißt das?
Also ich habe immer Widerstand hervorgerufen. Gewollt vielleicht, provoziert in den frühen Jahren und später, weil ich immer wieder etwas gemacht habe, was man nicht wollte, nicht für möglich hielt, beneidet hat unter anderem. Und ich habe aus dieser Konstanten nun ein Buch gemacht und habe erzählt, wie Zeitungen versuchten oder auch Schriftsteller, mich als Schriftsteller zu diskreditieren. Die Heimatschützer sind mir die liebsten Gegner, die alles versucht haben zu unterminieren, was ich gemacht habe, obwohl ich der beste Heimatschützer gewesen bin, unter Anführungszeichen, war sicher nicht der Beste, aber der auf das großen Wert gelegt hat. Und das ist ein Buch geworden, das Mut machen soll. Eben nicht sagen, ich verkrieche mich, wenn ich kritisiert werde, sondern ich bereite mich besser vor, habe Ausdauer. Das Projekt in Bozen, das große Museum, das ich in Bozen gemacht habe, das hat 5 Jahre Widerstand gehabt und konnte nicht realisiert werden. Nur weil eine lokale Zeitung alles getan hat, 50 Zeitungsseiten gegen mich mit immer wieder neuen Gegnern und versucht hat, das einfach unmöglich werden zu lassen. Dabei habe ich nur versucht, eine Burg, die 500 Jahre lang im Verfall war, als Basis dafür zu retten, und das ist am Ende gelungen, mit der Landesregierung, und das dann zu bespielen. Und das Ganze funktioniert ohne Subventionen, das heißt, es ist auch für die lokale Wirtschaft wichtig, weil wir ja vom Bergtourismus leben und ich mit diesen Museen den Bergtourismus unterfüttere. Jetzt werde ich mit meiner Frau zusammen das Messner Mountain Heritage ausbauen, das wir gegründet haben, ein Start-up, um das, was meine Haltung zum Bergsteigen ist, auch über meinen Tod hinaus in die Zukunft zu tragen.
Sie sagen, das Buch soll Mut machen. Es liest sich aber auch wie eine Abrechnung und hat dadurch auch ein bisschen was Negatives. Natürlich, weil Sie ganz viele Artikel, die über Sie geschrieben worden sind, oder auch persönliche Briefwechsel, wo es wirklich um Fehden und Feindschaften, kann man schon sagen, geht. Warum war es Ihnen wichtig, das öffentlich zu machen? Ist es was, was immer noch in Ihnen rumort, wo Sie sich immer noch drüber ärgern, vielleicht nachts manchmal noch wach werden und denken, wieso hat er das gesagt, das gemacht und was?
Also es war eine Möglichkeit. Dieses Thema lag auf der Straße. Ich wäre dumm gewesen, dieses Thema nicht anzunehmen. Ich habe eine Biografie geschrieben über diese Tatsache, diese konstante Gegenwind. Und habe natürlich aus verschiedenen Lebensphasen und verschiedenen Lebenshaltungen Teile herauszunehmen. Und ich brauchte natürlich die Zitate, die Briefe, die Angriffe, um dann meine Gegnerschaft oder meine Antwort darauf zu geben. Aber im Grunde sage ich, wie im letzten Satz, ich habe den letzten Satz geschrieben und dann erst das Buch angefangen.
Und der lautet?
Der lautet mehr oder weniger, im Gegenwind kann man abheben und fliegen. Das gilt für das Flugzeug, es kann nur im Gegenwind abheben und fliegen kann man auch im stillen Wind, aber auch im Gegenwind, aber nicht mit Rückenwind. Mhm. Also lieber habe ich eine Konfrontation als jemand, der mir vielleicht lächelnd, aber toxisch auf die Schultern klopft.
Das heißt, der Gegenwind hat Sie stärker gemacht oder zu dem, der Sie heute sind. Und im Grunde sind Sie dann Ihren Gegnern dankbar sogar?
Die größten Gegner haben jetzt einen riesigen Artikel in die Zeitung gestellt, wo sie sagen, ich sei Ihnen dankbar. Sie sagen es nicht nur für sich, sondern für andere auch. Und das stimmt. Ich verdanke die Erfolge großteils den Gegnerschaften, wo immerher sie kamen. Aber ich hatte die Ausdauer, das durchzustehen. Viele wären in der Tat daran zerbrochen. Dann hätte das wirtschaftlich nicht funktioniert. Also nachdem ich ja die Expeditionen gemacht habe, dann sie ausgewertet habe, wirtschaftlich, indem ich ein Buch geschrieben habe. Und damit hatte ich das Geld für die nächste Expedition. Wenn man mir wirklich die Verleger unter den Füßen weggerissen hätte und ich keinen Verleger mehr gefunden hätte, aus irgendeinem Grund, weil von außen Widerstand gekommen ist, dann hätte ich mein System nicht fortführen können. Das funktionierte wie ein Reißverschluss und funktionierte gut und funktioniert im Grunde immer noch und wird heute von jungen Kletterern, die sich auch als Freelancer irgendwo behaupten müssen, nachgemacht. Und da freue ich mich, dass sie das annehmen und nachmachen können. Aber ich verdanke wirklich den Gegnern sehr viel und habe auch immer wieder öffentlich gesagt, danke, danke für die vielen Widerstände, denn die haben mich zu dem gemacht, der ich bin.
Ja, und Sie sagen es ja gerade noch mal, eine Expedition finanziert die nächste. Sie kommen aus ganz kleinen, ärmlichen Verhältnissen. Sie waren 9 Kinder und das war wirklich ein kärgliches Leben in den Bergen und haben ja dann daraus eben erst der Unternehmer, der Museumsmacher, der Bergsteiger ist daraus entstanden. Aber das ging natürlich nur, weil Sie auch ein guter Erzähler sind, ein guter Storyteller, als es den Begriff noch gar nicht war, neben dem großen Bergsteiger und eben auch Ihre Geschichten nicht nur gemacht, sondern auch erzählen können.
Ja, das Erzählen ist auch wichtig. Also das war immer so im Alpinismus. Es gibt keine sportliche Tätigkeit, die so viel Literatur, Philosophie hervorgebracht hat wie die Bergsteigerei. Eine ganz kleine Sparte im Sport. Es ist ja kein Sport, es ist ein Abenteuer im Grunde. Hat aber eine sportliche Dimension dazu. Die anderen Sportarten haben Zahlen. In 50 Jahren weiß man, ja, da gab es ein Tennisspiel, das ging so und so aus, oder ein Fußballspiel ging so und so aus. Das sind ein paar Zahlen. Bei uns sind Bücher daraus entstanden. Und zum Teil ist es gute Literatur, nicht alles. Aber es haben viele versucht, ihre Emotionen und ihre Erfahrungen, die sehr tief gehen, eben in Worte zu fassen und Sprachbilder zu schöpfen und das dann auch weiterzuerzählen. Und die Bücher kann man heute noch lesen. Es gibt Tausende von Bergbüchern.
Heute kommt natürlich dazu, dass wir alle Handys in der Hand haben und viele Bergsteiger jetzt, während sie steigen und über schmalen Grat wandern.
Das Können ist des Dürfens Maß. Ich darf alles machen, wenn ich es kann. Das gilt aber auch für unsere Haltung im Beruf. Ich kann nur das machen, was ich beherrsche, sonst komme ich um. Und übrigens ist er selbst verantwortlich für das, was er tut.
Absolut, er ist ein freier Mensch.
Er behauptet, und das, ich glaube es ihm, ich habe es nur gelesen, dass er das x-mal schon gemacht hat, dass er Ähnliches und Schwierigeres im Gebirge gemacht hat, Er hat schon Schuhe an, glaube ich. Ich weiß nicht, ob er die richtigen Schuhe an hat. Das kann ich aus dieser Perspektive nicht sehen. Aber ich bin der Letzte, der generell das Tun kritisiert, solange es den Berg nicht wehtut. Mhm. Er hat den Berg nicht verändert. Er hat keine Seile gespannt, um da hinüberzugehen, sondern geht da wie eine Gämse vorsichtig, sehr vorsichtig geht er hinüber.
Das ist interessant, weil ich hätte jetzt eine ganz andere Antwort erwartet,
ich glaube schon,
dass Sie das wirklich unglaublich und auch verdammt.
Übrigens, jeder Mensch hat das Recht, sich umzubringen, wo er will und wie er will.
Wir sind froh, dass Ihnen das nicht gelungen ist mit Ihren Expeditionen, dass Sie hier sind und hoffentlich auch wiederkommen. Und bin gespannt, was Sie noch alles in Ihrem Leben machen. Ich habe das Gefühl, da gibt es noch ganz viel, was Sie erledigen möchten, zusammen mit Diane. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Und alles Gute, wie gesagt, jetzt und zu den nächsten 80 Jahren. Reinhold Messner, Dankeschön.
Dankeschön. Meinerseits.
Morgen ist Hinnerk Baumgarten für Sie da und er hat Thelma Burbeng zu Gast, eine Schauspielerin. Wir freuen uns auf ihn und wünschen Ihnen einen guten Start morgen in die Woche. Schönen Sonntagabend noch. Es geht weiter mit Ihrem Landesprogramm. Tschüss.